Schönen Gruß auch an diejenigen, die online angeschaltet sind, die per Stream dabei sind. Ich gehe davon aus, dass die meisten mich kennen, aber vorsichtshalber sage ich noch, wer ich bin. Lasso Koulibaly. Und ich bin Ältester in dieser Gemeinde und Interimsleiter des Gospelhauses. Und mein Thema heute ist, als Christ leben lohnt sich. Das begleitet uns eigentlich schon seit mindestens 5, 6 Wochen. Und da gibt es viel darüber zu erzählen. Man könnte eigentlich sagen, warum ist man Christ? Warum macht man, was wir tun? Und da muss jeder für sich Gründe finden. Und für mich ist der wesentliche Grund, ich habe ein besseres Leben als Christ, als ohne Jesus. Wir Christen bekennen ja, dass Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz den Preis für unsere Sünden bezahlt hat. Das ist eigentlich also der Grundmotor unserer Motivation, damit wir mit Gott, dem Vater, versöhnt werden und ewiges Leben erhalten. Ewiges Leben, das ist ja, früher habe ich das so verstanden, man stirbt irgendwann und kommt ins Paradies. Und da stelle ich mir das irgendwie anders vor, wahrscheinlich als viele Leute. Ich habe versucht, physikalisch mir das vorzustellen, so, Gott außer Raum und Zeit, ab der 5. Dimension irgendwo, der sieht ja den Anfang und das Ende aller Dinge, wie die uns befassen. Und ihr seht ja, in der Bibel gibt's irgendwann eine neue Erde, ne? Eine neue Erde. Und für diese neuen Erde werden die leben, die dann, und dann betrachte ich das, was wir so kennen, denke ich mir, ist es unsere Erde dann 2.0 oder ist es eine völlig andere Welt in einem anderen Universum? Da fange ich da so richtig zu überlegen. Dann wäre Gott ein Alien und eigentlich hätte er uns auf diese Erde eingepflanzt, dann holt er sich die besseren Samen raus, die mit ihm leben wollen und dann machen wir was anderes. Aber was wäre, wenn auf dieser neuen Erde wieder so ein Bescheuerter sagt, okay, ich mache wieder mein Ding. Und dann geht das wieder von vorne los oder sind wir alle so schön zusammen? Also wie ich mich so kenne, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann ich mal Krach mit jemand anderem hab. Ihr nicht? Ihr denkt, ich schaffe das so, in alle Ewigkeit so in Frieden mit euren Nachbarn zu leben? Wir schaffen das nicht mehr im Gospelhaus. Innerhalb von 30 Jahren streitfrei zu sein. Und also mich beschäftigt das. Also offensichtlich bin ich nicht der Einzige. Anyway, hier können wir es zumachen. Dankeschön. Frage an euch alle. Ich habe da gelesen eingangs, Jesus ist für uns gestorben. Wir glauben daran, wir bekennen das als Christen. Die Frage hatte ich ja schon mal 2015 gestellt. Und die lautet, die Sünden, für die Jesus gestorben ist, sind das die Sünden bis zu unserer Bekehrung? Sind das die Sünden bis heute? Oder sind es alle Sünden unseres Lebens? Ich habe jetzt 3 Kategorien genannt. Also, nein, wir werden nicht reden, wir werden die Hand erheben. Wer ist dafür, dass es für alle Sünden sind bis zu unserer Bekehrung? Wer ist dafür, dass es für alle Sünden sind bis heute? Also ihr müsst euch entscheiden. Es bleibt nur noch eine Möglichkeit. Da müsst ihr alle Hände hoch haben. Wer ist dafür, dass es für alle Sünden sind, die wir je in unserem Leben haben werden? Oh, absolut. Alle. Bin ja beeindruckt. 2015 war das Verhältnis anders. Die Mehrheit war dafür, dass es für alle Sünden sind, die wir bis zum heutigen Tage begangen haben und die wir auch mal, ich hatte die Frage ein bisschen perverser formuliert, nämlich die Sünden, die wir bekennen in Anlehnung an den ersten Brief von Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Das ist ein Streitvers. Wer den kennt, der soll mal lesen. Darüber habe ich auch schon mal hier eine Predigt gehalten. Selbstverständlich geht es um all unsere Sünden, nicht nur um diejenigen, die wir begangen haben. In Römer 3, die Verse 22, 23 steht, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Offensichtlich wurde hier Jesus, der nie gesündigt hat, Sünder an meiner Stadt. Im Tausch wurde ich gerecht gemacht, ohne gerecht zu sein. Hier steht nämlich, die Gerechtigkeit Gottes ist geschenkt. Die wird geschenkt. Wir holen uns diese Gerechtigkeit nicht, sondern die wird uns geschenkt. Also sowohl die Strafe Jesu, als auch meine Rechtfertigung, also unsere Rechtfertigung, sind ja unverdient. Jesus hat nicht verdient zu sterben. Ich habe nicht verdient, begnadigt zu sein. Etwas Gutes, was man geschenkt bekommt, das eindeutig unverdient ist, nennt man ja Gnade. Wir wurden ja begnadigt. Wäre die Rettung verdient, wäre die Errettung ein Lohn, müsste eigentlich was sein für eine Leistung, die wir erbracht hätten. Ich denke, das ist jedem von uns klar. Galater 1,6 bezeichnet das Evangelium als die Gnade Christi. Ich habe nicht alle Verse drauf gehabt heute. Ich habe nur zwei Slides mitgebracht. Aber die Predigt wird ja nicht nur auf YouTube videomäßig aufgenommen, sondern die kommt auch online. Also wer sich die Verse merken will, der kann sie dort überprüfen. Gnade ist also, weil das so steht im Galater Kapitel 1, Vers 6, Gnade ist kein Thema innerhalb des Evangeliums. Es ist jetzt, ja, so, jetzt reden wir über Gnade und dann über dies oder über das. Per Definition, das Evangelium selbst, die gute Botschaft, ist die Botschaft der Gnade. Gnade ist das Evangelium. Gott hat uns Nicht-Juden durch den Glauben gerecht gemacht. Cool, ne? Sieger. Ich habe mir gedacht, das Bild passt. Gott hat uns durch den Glauben gerecht gemacht. Wir glauben und wir werden gerecht. So einfach ist es. Und wir hatten vor Jahren eine heftige Diskussion in der Leiterschaft. Deswegen. Interessant, ne? Das war der Anfang in der Gemeinde, wo wir angefangen haben, unsere eigenen Glaubensvorstellungen zu bekämpfen. Viele von uns wollten Gott gefallen, das wollen wir eigentlich alle. Wir wollen Gott gefallen. Das Problem ist, wir können Gottes Liebe nicht verdienen durch persönlichen Fleiß. Und diese Wahrheit muss auch mal laut gesagt werden. Ich kann verstehen, dass man sich Sorge macht als Hirte und sagt, wenn du den Menschen sagst, dass es so einfach ist, Christ und gerettet zu sein, dass sie vielleicht anfangen, auszuflippen, alles Mögliche zu machen, unwürdig zu leben. Man stellt sich so eine lange Latte von Sünden vor und sagt, ah, die du hinterlässt. Sag mal, sorry, der Mensch lügt und macht all diese Dinge schon, ob du ihm das sagst oder nicht. Und ob du jemandem auch in der Gemeinde sagst, das ist Sünde, das ist, wenn er da rausgeht, wird das ihn dazu nicht dazu bringen, besser zu werden. Wir können die Sünden, die wir alle kennen, auflisten, Samstag für Samstag, wir machen daraus keine besseren Menschen. Aber wenn Menschen wissen, ich bin kein Schwein, aber ich bin ein Schaf, ja? Wenn ich weiß, wer ich bin kein Schwein, also der Dreck, in dem ich mich suhle, wenn ich erkenne, nee, das ist wie Schweine, aber ich bin ein Schaf, mein Fell ist üblicherweise weiß, ist das Erste, was ich suche, ist Wasser, mich zu waschen, um weiß zu bleiben, weil ich erkannt habe, dass ich kein Schwein bin. Also denke ich, dass es wichtiger ist zu wissen, dass wir Schafe sind. Und deswegen betone ich jedes Mal, wenn ich hier stehe, wie cool es ist, ein Schaf zu sein. Und dann bleibt jedem überlassen, ob er trotzdem im Dreck schwimmen will. Aber er weiß trotzdem, dass er ein Schaf ist. Gott sieht uns, seine Kinder, also als makellos an. Trotz unserer Imperfektion. Darf ein Christ trotzdem das mosaische Gesetz, die 10 Gebote, einfach so als ethischen Gründen verfolgen. Sagen, ja, ich bin ja Christ und es wäre dann nicht schlecht, wenn man so die 10 Gebote einhalten würde. Nur als moralischen Kompass. Hm? Was denkt ihr? Wer meint so, es wäre gut, wenn wir die 10 Gebote mal mitnehmen auf unseren Weg im Alltag und sagen, ja, dies und jenes, ist ja gar nicht so schlecht, wenn wir das einhalten würden. Wer ist das? Wer meint, wir sollten es machen? Ein paar, drei Hände? Wer meint, wir sollten es überhaupt nicht machen? Wer hat gar keine Ahnung, traut sich nicht, sich zu entscheiden? Es lohnt sich zu predigen. Ich merke schon, man braucht noch ein paar, da sind ein paar Flecken, die wir hier beseitigen sollen. Und deswegen ist es gut, dass die Bibel uns da eindeutig sagt, worum es geht. Und da ist Paulus, ich empfehle den Galaterbrief. Ich empfehle den Galaterbrief. Und ich sage es zum dritten Mal an diejenigen, die zuhören, lest den Galaterbrief. Da drin schreibt Paulus Folgendes. Jeder Versuch, durch Einhaltung der alttestamentarischen Gesetze Gottes Wohlwollen zu verdienen, ist nicht nur falsch, sondern von Gott eindeutig unerwünscht. In Galater 3,10 steht, denn die aus den Werken des Gesetzes leben, und jetzt kommt's, die sind unter dem Fluch. In der Bibel steht, es ist vielleicht hart zu hören, aber es ist so. Jakobus hat uns das in aller Deutlichkeit gesagt. Wer sich vornimmt, sich nach einem einzigen Gesetz zu richten, muss alle 613 einhalten. Denn wenn er ein einziges von denen verpasst, wenn ein einziges verpasst, der ist an allen 613 schuldig. Und deswegen müssen wir uns entscheiden. Jesus sagt selber, und das liest man, wenn man das letzte Buch der Bibel liest, kommt man eben auf dieses lau, heiß, kalt. Ihr wisst es, worum es hier geht. Heiß werden ist gut. Kalt werden ist ja gar nicht so schlecht. Lau wurde verworfen. Interessant. Aber ich nehme ein anderes Gleichnis aus dem, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, es ist nicht gut, jungen Wein in alte Schläuche zu stecken, weil beides kaputt geht. Man repariert auch kein altes Hemd mit einem neuen Stoff. Passt auch nicht zusammen. Was damit zu sagen ist, man kann nicht mischen. Ein bisschen vom Alten, ein bisschen vom Neuen und dann bastle ich meine Religion daraus und sage, ich bin zwar gerettet, ich bin zwar Christ, aber ich nehme mir ein bisschen von dem Alten Testament, gerade das, was mir passt. Die Bibel sagt, Jakobus sagt, wenn du vorhast, einzunehmen, dann nimm alle 613. Du kannst nicht sagen, ich nehme 10. Das geht nicht. Du musst alle Gesetze einhalten, wenn du vorhast, ein Gesetz einzuhalten. Das sage ich nicht ich, das sagt die Bibel. Und deswegen sagt Paulus, das, was uns unsere Errettung gebracht hat, ist nicht die Einhaltung der Gesetze, sondern den Glauben an Jesus Christus. Und weil durch diesen Glauben wir gerecht gemacht worden sind, welch eine Fehleinschätzung, zurückzugehen zu dem, was keiner von uns einhalten kann, um wieder etwas zu bekommen, was wir sowieso schon haben, was wir sind. Man handelt nicht, um Christ zu werden, man wird. Durch das Gesetz ist niemand gerecht vor Gott, steht im Galater 3, Vers 11. Nachdem wir Christ geworden sind, passiert es leider immer wieder, dass wir sündigen. Aber diese Sünden hat Jesus schon getilgt, auch wenn unser Gewissen uns oft vom Gegenteil überzeugen will. Wegen einer Sünde fallen Kinder Gottes nicht aus der Gnade heraus. Vielmehr, wir fallen aus Gottes Gnade heraus, nicht weil wir einmal uns falsch verhalten, sondern weil wir versuchen, die Gesetze Mose einzuhalten. Ich werde einmal hier über dieses wunderbare Möbel predigen müssen, damit wir begreifen, was es ist. Im Allerheiligsten ist ein Möbel aus Akazienholz, vergoldet und mit dem Deckel. Und da drin stehen bestimmte Elemente. Die haben alle eine Bedeutung. Das ist ein Bild von Jesus. Und da sollten wir uns mal damit befassen, damit begreifen, warum das so schlüssig ist. Wir fallen durch eine sündhafte Handlung nicht aus Gottes Gnade heraus. Sprich, du warst mein Kind, du hast gesündigt, jetzt bist du nicht mehr mein Kind. Das ist es nicht. Vielmehr geschieht das durch den Versuch, die Gesetze Mose einzuhalten. Im Galater 5, Vers 4 steht, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Harte Worte von Paulus an die Galater. Ein Gott, der mich so annimmt, wie ich bin und mir durch die Beihilfe seines Heiligen Geistes zu einem biblisch konformen Leben verhelfen möchte, der verdient eigentlich meine tiefste Dankbarkeit. Er will aber nicht, dass ich versuche, dieses Geschenk, was wir am Kreuz empfangen haben, durch Eigenleistung zu verdienen. Es ist wichtig, nur der Glaube macht uns gerecht vor Gott. Dann werden wir befähigt, durch den Heiligen Geist Gottes Wege zu gehen. Wenn wir aber sagen, ich möchte Gott gefallen, deswegen halte ich die Gesetze, dann ist unsere Motivation vielleicht menschlich verständlich, dies aber biblisch falsch. Die Juden selber sagen, die haben es nicht schaffen können. Es gab eine Diskussion in der Apostelgeschichte, da sitzen alle zusammen, die reden und klagen den Petrus an, weil er bei Cornelius, einem Nichtjuden, eingegangen ist und ihm was erzählt hat. Und Petrus sagt, ja, die Gesetze, die nicht mal wir einhalten konnten, ja, wir sind Christen geworden, wir konnten die Gesetze nicht einhalten, nur diese Gnade hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind, nämlich Gottes Kinder. Da bekennt ein Jude, dass das nicht möglich ist für Juden. Und wenn Gott mal den Nichtjuden auch das gleiche Geschenk macht, wie er uns das gemacht hat, sprich aus Menschen, die verloren waren, ob jüdisch oder nicht jüdisch, wenn er ihnen das Geschenk macht des Heiligen Geistes, wer sind wir, um ihnen das zu verwehren? Es ist ein Geschenk, was wir annehmen aus Glauben. Wenn ich weiß, dass Gott mich in Christus Jesus neu gemacht hat, 2. Korinther 5, Vers 17, wenn ich weiß, dass Gott mich von jeder Schuld frei macht, darf ich mich ohne jegliche Furcht als voll angenommenes und geliebtes Kind fühlen. Ich muss das erstmal begreifen. So wie ich bin, werde ich angenommen und deswegen darf ich mich trauen, zu Gott zu kommen mit all dem, was mich beschäftigt. Das ist schön. Das. Halleluja. Übrigens, meine Eingangsfrage über die Gesetze, die war eine Fangfrage. Wisst ihr warum? Als ich gefragt habe, brauchen wir ein bisschen von dem Gesetz aus moralischen Gründen, aus ethischen Gründen? Die Frage ist eigentlich sinnlos. Warum? Wem wurde das Gesetz gegeben? Den Juden oder den Nichtjuden? Das Gesetz wurde den Juden gegeben. Wer es nicht glaubt, der soll mal lesen im Römer Kapitel 2, Vers 14. Das Gesetz ist den Heiden, also uns Nichtjuden, uns hier, nicht gegeben worden. Der einzige Bund, den wir Nichtjuden mit Gott daher haben, ist der neue Bund in Jesus Christus. Dieser Jesus ist ja bekanntlich gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Warum musste Jesus das Gesetz erfüllen? Weil kein Mensch in der Lage ist, das Gesetz zu erfüllen. Jesus hat das Gesetz erfüllt und deswegen dürfen wir uns auf Jesus berufen. Matthäus 5, Vers 17. 2. Korinther 3, 17 beschreibt, als es vom Gesetz spricht, 2. Korinther 3, 17 beschreibt die im Stein gehauenen Buchstaben. In Stein gehauene Buchstaben. Denkt ihr ein bisschen an Mose und die Tafel? Ja? Die in Stein gehauenen Buchstaben, das heißt die 10 Gebote, werden in 2. Korinther 3, Vers 7 als Amt oder Dienst des Todes bezeichnet. Wer oder was sollte uns dann als Leitfaden im christlichen Alltag dienen, wenn wir das Gesetz und seine ethischen Regeln nicht mehr brauchen? Wenn klar ist, dass das Gesetz für uns nicht der Leitfaden sein darf und nicht sein kann, die Antwort kennen wir. Wir besingen das auch noch, wir beten das auch noch. Heute wurde auch eingangs von Thomas noch Bezug drauf genommen. Die Antwort lautet der Heilige Geist, Galater 5, Vers 18. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Das steht da. Wir haben die Wahl also. Neuer Bund, Heiliger Geist, alter Bund, Gesetz. Die Bibel sagt, man braucht eigentlich keinen Glauben, um den Gesetzen zu befolgen. Das ist Disziplin. Dafür braucht man keinen Glauben. Zu sagen, du tust Gutes, du erntest Gutes, du tust Schlechtes, du erntest Strafe. Das versteht jeder Mensch. Dafür braucht er keine Sonderhilfe. Dafür reicht sein Intellekt. Aber einem Menschen zu sagen, du bist schlecht und egal, ob du hinterher schlecht, weil du glaubst, sieht dich Gott als gut, das ist nicht logisch. Dafür braucht man den Heiligen Geist, der einem zeigt, obwohl du so bist, wie du bist, liebe ich dich bedingungslos. Dafür braucht man den Heiligen Geist. Dafür braucht man Glauben. Der Heilige Geist ist der, der uns hilft. Denn wenn wir uns vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes führen lassen, stehen wir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Das sagt, schreibt Paulus im Galater 5, Vers 18. Und viel später kommen dann die Attribute der Frucht des Geistes im 22, paar vier Verse später. Gott hat seinen neuen Bund mit uns so beschrieben, das ist im Epheser 8. Und da steht, aber nach dieser Zeit werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen. Und der wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Und jetzt kommt ein wunderschöner Satz. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Gott strebt also mit uns eine dynamische, lebendige Beziehung an, in der sein Heiliger Geist uns begleitet, korrigiert und verändert. Cool. Deswegen habe ich das Bild hier gezeigt. Warum lohnt es sich? Weil wir da nur gewinnen. Wir gewinnen nur dabei. Wir bekommen erstmal ein Attribut, du bist gerecht. Und dann bekommen wir auch noch einen an der Seite, das ist der Heilige Geist, der ist in uns und er lenkt uns, er korrigiert uns, er zeigt uns. Denn wisst ihr, ich gebe ein Beispiel. Die Bibel sagt den Menschen, Mann, Frau, du sollst nicht fremdgehen. Du sollst nicht die Frau deines Nachbarn begehren. Das ist ein Gebot, das kann jeder verstehen. Tu das nicht, gehört dir nicht, nimm's nicht. Aber da steht ja nicht drin, dass du am Valentinstag oder irgendwann nett zu deinem Partner sein sollst. Geh mal hin und kauf ein paar Blumen, sag mal ein nettes Wort, sag mal Dankeschön, umarme ihn und sag diese Dinge, sag dir das. Aber das kann dir der Heilige Geist sagen. Er kann dir im Alltag zeigen, was du tun sollst, was dein Leben für dich und für dein Umfeld besser macht. Das ist viel besser als ein Gesetz. Und wenn man so einen Begleiter hat, der einen lenkt, der korrigiert, dann wird man automatisch zu einem besseren Menschen verändert. Oder? Es lohnt sich. Ferner betrachtet Gott unsere Schuld als vergeben und unsere Sünden als vollständig getilgt. Er erinnert sich nicht mehr dran, so steht das drin. Gott erinnert sich nicht mehr an unsere Sünden. Das interessiert ihn nicht mehr. Wenn Gott mich also in Jesus rein sieht, mich gerecht gemacht hat, darf ich mich nicht mehr als unrein empfinden. Ganz wichtig. Wenn ich an Jesus Christus glaube, darf ich mich nicht mal als unrein empfinden, denn das würde so, sonst wäre es so, als hätte ich das Vergebungswerk Jesu am Kreuz für meine Erneuerung als unzureichend betrachtet. Es bedeutet selbstverständlich nicht, dass wir, weil wir befreit sind von jeglicher Verurteilung, einen Freibrief zur Sünde haben. Das habe ich ja schon eingangs erklärt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir durch den Heiligen Geist geführt werden, werden wir dazu befähigt. Wir werden dazu befähigt, Sünde zu erkennen und zu überwinden. Im Galater 5, Vers 16 steht, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Cool. Es ist also offensichtlich, dass Gott sich mit uns eine Beziehung wünscht, die vollkommen auf unsere eigene Freiwilligkeit basiert. Gott sagt, wenn ich dir all deine Sünden vergebe, wenn die gar keine Rolle mehr spielen, egal wie, was, deine Sünden spielen keine Rolle mehr. Wenn du durch den Glauben an Jesus Christus den Zugang zum Himmel hast, wenn du hast den Zugang zum Himmel geschenkt bekommen, wenn Gott dir die Kindschaft sichert, und er sagt, alles ist dir erlaubt. Thomas hat eingangs 1. Korinther Kapitel 6 erwähnt. Wenn dir alles erlaubt ist, auch Kinderkekse. 1. Korinther 6, Kapitel 6, Vers 12, da steht das. Wenn mir alles erlaubt ist, ich habe die Zusicherung, ich komme in den Himmel, wenn ich gestorben bin. Und all meine Sünden keine Rolle mehr spielen. Was wäre dann meine Antwort, wenn Strafe kein Thema mehr ist zwischen Gott und mir? Würde er sagen, jetzt kann ich mal so richtig die Sau rauslassen? Zeige mich ja, ich lasse alle Hüllen fallen. Ich sage mein hässliches Gesicht. Undankbar gebe mir den Leidenschaften der Welt mit allen Konsequenzen, denn das hat auch Konsequenzen, je nachdem, was man tut. Hier in der Welt, weil Menschen uns nicht alles vergeben. Oder denke ich mir, aus Dankbarkeit, weil ich erkenne, was mir das bringt, mache ich mich auf den Weg, ich wende mich dem zu, der einzig imstande ist, mein Leben zu beschützen und sinnvoll durch den Heiligen Geist zu gestalten. Also für mich ist die Wahl eindeutig. Die Botschaft des Neuen Bundes ist etwas Besonderes. Die Botschaft offenbart uns einen Gott, der solche Menschen sucht, die aus ihrem eigenen freien Willen heraus mit ihm gehen wollen. Und nicht solche, die sich aus Furcht vor irgendeiner himmlischen Strafe unterordnen und seine Liebe gar nicht erkennen. Wenn wir aus Furcht zu Gott kommen, werden wir ihn nie lieben können. Das ist keine Beziehung, das ist Unterordnung. Beziehung ist, ich erkenne jemanden, ich schaue ihm in die Augen und dann will ich von mir aus mit ihm was machen. Das heißt, ich bin aktiv dabei, mit dieser Person etwas zu bauen. Aber wenn ich Angst habe vor einem strafenden Gott, das ist ja gar keine Beziehung. Da bin ich genauso wie die Juden. Ich mache was aus Angst vor einer Strafe. Und ich betone das immer wieder, weil es die mindestens 10 ersten, wenn nicht gar 20 ersten Jahre meines christlichen Lebens bestimmt hat. Und Beziehung ist alles andere als das. Und da kann man niemanden motivieren. Komm zu mir, komm in meine Gemeinde, wir beten einen Gott an und da, vor dem haben wir alle Angst. Da kriegst du niemanden, der mit dir geht. Der hat genug Probleme in der Welt, der braucht nicht zusätzlich noch einen, vor dem er Angst hat. Da bleibe ich lieber da, wo ich bin. Gott hat sich also seit Adam und Eva nicht geändert. Unsere Entscheidung, mit ihm zu leben, soll aus einem freien, dankbaren Herzen geschehen. Denn wenn wir die grenzenlose Liebe des Schöpfers nicht erkennen, ein bisschen verstehen, können wir mit ihm nichts anfangen. Paulus hat im Epheserbrief dieses Gebet gehabt für die Epheser und er sagt, ich bete Gott, dass ihr die Liebe, die eigentlich die Basis ist dieses Glauben, erkennt, dass ihr auf dieser Liebe Jesus Christus gegründet seid und in dieser Liebe eingetaucht werdet, damit wir die Dimensionen, dann fängt an, Tiefe, Breite dieser Liebe erkennen können. Dass, denn nur Liebe ist der Grund, warum wir da sind, wo wir sind. Gott hat uns dahin geführt, aus Liebe, und er möchte mit uns aus derselben Liebe etwas konstruieren. Und wenn wir da in dieser Liebe aufgehen, wird die Angst, egal in welcher Form, Angst in Richtung Gott verschwinden, Angst im Alltag verschwinden, und da sind wir entspannte Menschen an der Hand eines mächtigen Vaters. Und dann lohnt es sich zu sagen, komm mit mir zu meinem Gott, er macht dein Leben besser. Amen.